Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit der Auftaktsendung zum alttestamentlichen Buch Rut. Dieses Buch umfasst gerade einmal 4 Kapitel und wird beim Durchblättern der Bibel leicht übersehen. Der Inhalt jedoch hat es mir wirklich angetan. Gern bezeichne ich die Geschichte der jungen Moabiterin Ruth als eine Liebesgeschichte, die auf zweifache Weise von der Erlösung handelt. Das alttestamentliche Buch Ruth handelt von einer jungen Frau, die sicher von Kindesbeinen an mit heidnischen Bräuchen vertraut war. Denn Ruth war eine Moabiterin, stammte also aus dem Lande Moab. Dieses kleine Reich lag östlich des Toten Meeres und umfasste zunächst das fruchtbare Hochland südlich des Flusses Arnon. Während der Wüstenwanderung der Israeliten traten die Moabiter als ein Volk in Erscheinung, das auf viele Israeliten eine große Anziehungskraft ausübte, in rein menschlicher, aber auch in religiöser Hinsicht, auf jeden Fall aber in negativer Weise. So wird im 4. Buch Mose, Kapitel 25, berichtet, und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter, die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Als sich die Israeliten anschickten, das verheißene Land Kanaan zu erobern, wurden sie jedoch von Gott ausdrücklich angewiesen, das Land Moab nicht anzugreifen, sondern es auf der Ostseite zu umgehen. Denn die Moabiter waren über ihren Stammvater Moab mit den Israeliten verwandt. Moab war ein Sohn Lots gewesen und Lot wiederum ein Neffe Abrahams. Nach der Landnahme Kanaans siedelte sich der Stamm Ruben nördlich des Landes Moab an. Der Fluss Arnon bildete so die Grenze zu den Moabitern. Besonders hoch war das Ansehen der Moabiter bei den Israeliten nicht. Als Heiden wurden sie in der Folgezeit eher kritisch beäugt und man pflegte möglichst keine engeren Kontakte mit ihnen. Umso erstaunlicher ist es, wie sich die junge Moabiterin Ruth in das Volk Israel integriert hat und dabei auch den Gott Israels kennenlernte. Boas, ein Mann aus Bethlehem, mit dem Sie und wir noch nähere Bekanntschaft machen werden, drückt es so aus: Zu dem Gott Israels bist du gekommen, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Für Christen hat die Moabiterin Ruth übrigens eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Sie heiratet nämlich den eben schon erwähnten Boas und wird dadurch später zur Urgroßmutter von König David. Aus dem Geschlecht Davids wiederum stammt Jesus Christus ab. Und so kommt es, dass in dem Stammbaum Jesu, wie er am Anfang des Matthäusevangeliums wiedergegeben wird, auch die Moabiterin Ruth zu finden ist. Was das alttestamentliche Buch Ruth für Christen so interessant macht, ist aber vor allem die Tatsache, dass uns hier ein zentraler theologischer Begriff aus dem Neuen Testament sozusagen in seiner ursprünglichen Bedeutung vor Augen geführt wird. Es geht um den Begriff Erlösung. Christen bezeichnen Jesus Christus als ihren Erlöser, weil er ihre Sünden auf sich genommen hat und für sie am Kreuz gestorben ist. Erlösung gab es aber auch schon im alten Israel in einem ganz weltlichen Sinne. Wenn jemand in eine Notlage kam, war ein Blutsverwandter dazu verpflichtet, diese Person durch die Zahlung einer Lösesumme zu erlösen, also freizukaufen. Aus diesem Grund war ein Löser, wie man diesen Helfer in der Not bezeichnete, jemand, auf den man sein Vertrauen und seine ganze Hoffnung setzen konnte. Von einem solchen Löser ist im alttestamentlichen Buch Ruth immer wieder die Rede. Wie er sich Ruth gegenüber verhält, das kann Christen dabei helfen zu verstehen, wie Erlösung im neutestamentlichen Sinne durch Jesus Christus geschieht. Er springt für uns in die Bresche. Er bezahlt an unserer Statt. Auf ihn können wir unser Vertrauen und unsere ganze Hoffnung setzen. Nebenbei ist das Buch Ruth aber selbstverständlich auch eine Liebesgeschichte. Zwei Menschen, Ruth und Boas, lernen sich kennen und lieben und beschließen, ihren weiteren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Ihre fürsorgliche Liebe enthält bestimmte Aspekte, die mich immer wieder daran erinnern, wie die Liebe Gottes zu den Menschen beschaffen ist. Innerhalb der Bibel folgt das Buch Rut nicht ohne Grund direkt nach dem Buch der Richter. Denn gleich im ersten Satz findet man eine zeitliche Einordnung. Da heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten. Die gesamte Richterzeit umfasste etwa 200 Jahre. Sie begann im 12. Jahrhundert vor Christus, nachdem Mose und Josua, die großen Anführer des Volkes Israel, gestorben waren und bevor der erste König in Israel den Thron bestieg. Für die damalige Zeit scheint mir die Botschaft wichtig zu sein, dass der Gott Israels seine Barmherzigkeit und Treue auch Nicht-Israeliten gewährt und dass das Volk Israel Menschen aus anderen Völkern aufnimmt, sofern sie sich ihrem Glauben an den wahren Gott anschließen. Soweit eine kurze Einführung in das Buch Rut. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Hier der erste Vers aus Kapitel 1. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Die Zeitangabe ganz am Anfang dieses Verses klingt für unsere Ohren ziemlich neutral und unspektakulär. Aber erinnern Sie sich bitte an das Buch der Richter. Das endete mit dem Satz, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Im Grunde ist das eine treffende Zusammenfassung für alles Schlimme, was in dieser Zeit passierte. Obwohl die Israeliten eigentlich allen Grund hatten, Gott dankbar zu sein, weil er sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit und sie in das verheißene Land Kanaan geführt hatte, war es eine Zeit des Abfalls vom Glauben, des moralischen Verfalls und der politischen Gesetzlosigkeit. Inmitten dieser dunklen Zeit ereignet sich eine wundervolle Liebesgeschichte, die sich allerdings erst im weiteren Verlauf des Buches Rut langsam anbahnt. In Vers 1 werden erst einmal nur die harten Fakten genannt. Im Lande Kanaan, das doch eigentlich ein Land sein sollte, in dem Milch und Honig fließt, in diesem Land gibt es eine Hungersnot. Wahrscheinlich lässt Gott dies zu, um die vom Glauben abgefallenen Israeliten zu disziplinieren. Ebenso hat er es ja auch zugelassen, dass sie immer wieder von Nachbarvölkern bedrängt und teilweise sogar unterdrückt wurden. Wegen der Hungersnot also bricht ein Mann aus Juda mit seiner Familie in das Land Moab auf, um dort hoffentlich bessere Lebensbedingungen vorzufinden. Die Ironie der Geschichte: jener Mann verlässt die Stadt Bethlehem, weil es dort nicht mehr genügend zu essen gibt, obwohl der Name dieser Stadt wörtlich übersetzt »Haus des Brotes« bedeutet. Und er zieht in das Land Moab, das später von König David in Psalm 108 ziemlich abfällig als Waschbecken bezeichnet wird. Das alles erinnert mich irgendwie an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus einmal erzählt hat. Der Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen und verlässt seinen Vater, um anderswo sein Glück zu suchen. Doch als ihm das Geld ausgeht, landet er schließlich bei den Schweinen und wäre froh gewesen, die eine oder andere Leckerei mit ihnen teilen zu dürfen. Erst als er sich eines Besseren besinnt und zu seinem Vater zurückkehrt, kann er wieder ein menschenwürdiges Leben führen. Ich bin davon überzeugt, dass sich diese Geschichte, im übertragenen Sinne natürlich, bis zum heutigen Tag unendlich oft wiederholt hat. Menschen wollen den Glauben an Gott hinter sich lassen und zu neuen Ufern aufbrechen. Doch irgendwann spüren sie, dass die große Freiheit, die sie sich ersehnt haben, nur eine Illusion war. Ein erfülltes Leben ist nur bei Gott zu finden. Seine Vaterliebe engt nicht ein, sondern schafft die Grundlage dafür, dass sich ein Mensch so entfalten kann, wie Gott es vorgesehen hat. Zurück zu dem Mann und seiner Familie, die am Anfang des Buches Rut erwähnt werden. Ob man sie wohl in Anspielung auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn als eine verlorene Familie bezeichnen kann? Immerhin brechen sie auf in das Land Moab, deren Bewohner in der Vergangenheit den Israeliten dadurch zur Gefahr geworden sind, indem sie mit ihnen ihre Religion und ihre Betten teilten. Aber bevor ich weitere Vorurteile über diese Familie aus Bethlehem in die Welt setze, schauen wir uns lieber den zweiten Vers unseres Bibeltextes an. Dort wird berichtet, der Mann hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Der Name des Mannes Elimelech bedeutet übrigens so viel wie »Mein Gott ist König« oder »Der König ist Gott«. Eigentlich ein schöner Name, den Elimelechs Eltern bestimmt mit Bedacht für ihn ausgesucht hatten. Doch in einem Land, in dem fremde Gottheiten angebetet werden, ist dieser Name reichlich unpassend. Zumal sich Elimelech, seine Frau Noomi und die beiden Söhne nicht nur vorübergehend in Moab aufhalten, sondern sich häuslich niederlassen. Das heißt, sie wollen offenbar dort bleiben, auch wenn die Hungersnot in Juda zwischenzeitlich zu Ende gehen sollte. Für mich ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich sie nicht zu Unrecht als verlorene Familie bezeichnet habe, in Anlehnung an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Offenbar fühlt sich die Familie recht wohl in diesem Lande, in dem die Verehrung fremder Götter auf der Tagesordnung steht. Doch ich könnte wetten, dass sich die Situation für die Familie schon bald ändern wird. Ja, ihr wird es nicht viel anders ergehen als dem verlorenen Sohn, der schließlich kaum noch weiß, wo er etwas zum Essen herbekommen soll. Auf die Idee, zu seinem Vater nach Hause zurückzukehren, ist er leider erst gekommen, nachdem er nicht mehr aus noch ein wusste. Warum eigentlich? Schämte er sich? Oder hatte er die Befürchtung, dass ihm sein Vater einen Knecht entgegenschicken würde, der ihm erstmal eine tüchtige Tracht Prügel verpasst? Was für eine dumme Fehleinschätzung. Nichts dergleichen tut der Vater, sondern er läuft ihm freudestrahlend entgegen und fällt ihm um den Hals. Leider gibt es nicht wenige Christen, die sich Gott ebenfalls wie einen strengen und strafenden Vater vorstellen. Dabei vergleicht Jesus ihn in seinem Gleichnis mit einem Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Und er tut es tatsächlich, obwohl sein Sohn doch vermutlich intensiv nach Schweinestall gerochen haben dürfte. Von seinem Vater hätte sich der verlorene Sohn also wirklich nicht fürchten müssen. Die einzigen Schläge, die er verpasst bekam, hat ihm, bildlich gesprochen, das Leben in der Fremde zugefügt. Wer weiß, in welch dreckigen Unterkünften er übernachten musste, wie oft er sich voller Heimweh und mit hungrigem Magen schlafen gelegt hat. Und dazu auch noch die abschätzigen Blicke anderer Leute, die mit ihm absolut nichts zu tun haben wollten. Solche Art von Schlägen, nur noch viel schlimmer, man könnte sie auch als Schicksalsschläge bezeichnen, kommen auf die Familie von Elimelech auch noch zu. Möglicherweise wären sie ihnen erspart geblieben, wenn sie nach einiger Zeit Moab wieder verlassen hätten und in ihre Heimatstadt Bethlehem zurückgekehrt wären. Aber ich gebe gern zu, das ist natürlich reine Spekulation. Auf jeden Fall aber trifft die Familie ein harter Schicksalsschlag. In Vers 3 unseres Bibeltextes wird berichtet, und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, so möchte ich behaupten, wäre es gut gewesen, das Land Moab wieder zu verlassen. Einfach deshalb, um die beiden Söhne in der Tradition der Israeliten erziehen zu können und sie in die Gemeinschaft der Gläubigen zu integrieren. Noomi jedoch verpasst den richtigen Zeitpunkt. Ob sie ihre Söhne wenigstens im Glauben erzieht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall aber deutet der nächste Vers darauf hin, dass ihnen, den Söhnen, der Glaube an Gott nicht viel bedeutet. In Vers 4 heißt es nämlich über die beiden, die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Indem die beiden Söhne zwei moabitische Frauen heirateten, verstießen sie gegen das von Mose überlieferte Gesetz, wonach Eheschließungen mit andersgläubigen Ehepartnern nicht erlaubt waren. nicht weil andersgläubige Völker prinzipiell als minderwertig betrachtet wurden, sondern weil die enge Beziehung zwischen zwei Eheleuten es fast zwangsläufig mit sich bringt, dass sich der eine ein Stück weit auf den Glauben des anderen einlässt. Das jedoch will Gott auf gar keinen Fall und bezeichnet sich selbst sogar als einen eifernden, also einen eifersüchtigen Gott, der jeglichen Umgang mit anderen Göttern verbietet. Noomis Söhne also missachten dieses Verbot und heiraten zwei moabitische Frauen. Ob die Missachtung des Verbots irgendetwas mit dem nächsten Schicksalsschlag zu tun hat, der die Familie trifft, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall aber berichtet der Bibeltext, und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, so dass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Nach dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne ist Noomi in doppelter Hinsicht schutzlos. Einmal als Witwe und dann natürlich als Ausländerin, die in einem fremden Volk mit einer fremden Religion lebt. In jener Zeit ist es üblich, dass eine verheiratete Frau, deren Ehemann gestorben war, in ihr Elternhaus zurückkehrte. Vers 6. Da machte sich Noomi auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Das heißt, die Hungersnot ist auch in Bethlehem, dem Haus des Brotes, so die Bedeutung des Namens, vorbei. Deshalb zieht es Noomi zurück in ihre alte Heimat. Ihr geht es da so ähnlich wie dem verlorenen Sohn, der sich ebenfalls, als er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist, an sein Zuhause erinnert. Der verlorene Sohn wusste, da wartet mein Vater auf mich. Der sorgt dafür, dass ich wieder wie ein Mensch leben kann und nicht unter den Schweinen hausen muss. Ohne Zweifel können sich Schweine in einem Schweinestall durchaus wohlfühlen, eben weil sie Schweine sind. Aber der verlorene Sohn erkennt, dass er sich von den Schweinen unterscheidet. Für ein Leben im Schweinestall ist er nicht geschaffen. Er ist der Sohn eines menschlichen Vaters, und an die Seite seines Vaters, dort gehört er hin. Ganz anders ein Schwein. Stellen Sie sich vor, eines der kleinen, rosigen Ferkel, das von dem verlorenen Sohn bewacht wurde, bekommt mit, dass der junge Mann zu seinem Vater zurückkehren will. Daraufhin wäscht sich das Ferkel von Kopf bis Fuß, putzt gründlich seine Klauen und sagt, »Ich bin fertig, von mir aus kann's losgehen. Von jetzt an sind wir Freunde und ich werde immer bei dir bleiben.« Nun ja, spätestens im Haus des Vaters wird es zu Problemen kommen. Ein Bett mit weißen Laken? Darin fühlt sich auch das sauberste Ferkel nicht wohl. Mittagessen mit Messer und Gabel? Igitt, ein Ferkel steckt seine Schnauze viel lieber direkt ins Essen. Kurzum, früher oder später wird das Ferkel Heimweh bekommen nach seinem Stall, nach seinem Futtertrog und vor allem nach seiner Verwandtschaft. Und so wird sich das verlorene Schwein auf den Rückweg nach Hause machen. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, wird ein altes Sprichwort zu genau diesem Thema von Petrus zitiert. Es lautet, die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Das heißt, es bringt nichts, ein Schwein in die Badewanne zu stecken und es gründlich abzuschrubben. Denn kaum hat es die Badewanne verlassen, wird es sich wieder im Dreck wälzen, weil es seiner Natur entspricht. Soweit, so gut. Aber was will Petrus mit dem Sprichwort, das er zitiert, aussagen? Nun, in den beiden Versen davor schreibt er, denn wenn sie, gemeint sind Menschen, die das Evangelium für sich angenommen haben, denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen Unrat verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Petrus warnt also davor, wieder in alte Verhaltensweisen zurückzufallen und sich erneut in den Unrat der Welt zu verstricken. Andererseits müssen Christen damit klarkommen, dass sie in der christlichen Gemeinde auch solchen Glaubensgeschwistern begegnen werden. Man erkennt sie an ihrer Orientierungslosigkeit, weil sie nicht mehr so richtig davon überzeugt sind, dass der Vater im Himmel auch ihr Vater ist. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Kapitel des Buches Ruth. Naomi, die ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren hat, macht sich also auf den Weg nach Hause, nach Bethlehem. Und das, obwohl sie schon viele Jahre im Lande Moab gelebt hat. Mindestens genauso verwunderlich ist aber die Tatsache, dass ihre beiden moabitischen Schwiegertöchter Orpa und Ruth sie begleiten. Weiter ab Vers 7. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause.« Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, »Wir wollen mit dir zu deinem Volke gehen.« Sicher haben sie auch schon mal über einen Schwiegermutterwitz gelacht oder eine dieser Schauergeschichten gehört, die man sich über die ach so bösen Schwiegermütter erzählt. Naomi mit ihrer freundlichen Art ist darin aber bestimmt niemals vorgekommen. Sie freut sich offenbar, dass sie von den Frauen ihrer beiden Söhne begleitet wird. Doch als sie sich dem Siedlungsgebiet des israelitischen Stammes Juda nähern, will sie von ihnen Abschied nehmen. Unter den Israeliten würden sie sich nicht wohlfühlen, weil diese mit den Leuten aus dem Lande Moab normalerweise nichts zu tun haben wollten. In ihrer Heimat dagegen könnten Orpa und Ruth noch einmal heiraten und ein glückliches Leben führen. Doch beide fangen an zu weinen und beteuern, dass sie Naomi auf keinen Fall verlassen wollen. Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter, drei tolle Frauen, die nach den harten Schicksalsschlägen in ihrer Familie treu zusammenhalten. Und doch werden sich ihre Wege trennen. Orpa kehrt zu den Moabitern zurück, während Ruth an der Seite ihrer Schwiegermutter erste Schritte in ein neues Leben wagt. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. In der nächsten Sendung heften wir uns den beiden Frauen Naomi und Ruth an die Fersen und werden miterleben, wie es ihnen in Bethlehem ergeht. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit ihnen.